Radio 1. Nur für Erwachsene.
The Arcs mit Keep on Dreaming. The Cure haben wir vorhin gespielt, fällt mir jetzt gerade auf, am Anfang.
Habe ich gemerkt.
Ja. Genau, das war so der rote Teppich für dich, der war sehr lang, der führt jetzt in die zweite Stunde rein. Denn The Cure spielen ja eine große Rolle in deinem Buch überhaupt, diese Zeit, diese Musik, dieser Sound, der dich im Osten Berlins erfasst und begeistert hat. David Bowie natürlich auch, ist eine ganz wichtige Figur in dem Buch Für immer ist morgen vorbei. Eine sehr persönliche Betrachtung jener Jahre, aber eben auch eine schöne Beschreibung deiner Künstlerwerdung, dessen, was dich geprägt hat. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen, Christian Rothenhagen ist bei uns. Hallo, hallo, Christian.
Moin.
Künstler.
Danke.
Ja.
Danke.
Das schöne Buch ist im Quintus Verlag erschienen. Morgen, sage ich jetzt schon mal, um 20 Uhr im Brechthaus gibt's dann die Lesung, also das ist die Buchpremiere.
Ja, so sagen, die erste Lesung.
Na, die erste Lesung mit Petra Gute, also auch toll, eine wunderbare Kollegin vom Fernsehen. Da werdet ihr also reden. Und was ich schon mal so reizvoll finde, ist, Brechthaus ist sowieso toll, aber das ist ja dein Kiez. Also du kannst wahrscheinlich nach Hause laufen, 5 Minuten oder so.
Ja, ja.
Und das wäre auch in deiner Kindheit so gewesen.
Da ich bin da ringsherum aufgewachsen. Ich glaube, das ist ich habe da einen Radius von 2 Kilometern rumgemacht, so wohnentechnisch.
Warum ist dir diese Gegend auch so wichtig? Ist ja Mitte dann, ist so richtig.
Ist Mitte, naja, ich bin da groß geworden. Ich meine, ich bin ja nicht gefragt worden. Bin da so hingepflanzt worden von meinen Eltern und bin da gar nicht sauer drüber.
Mhm.
Und ich glaube, das war zu der Zeit, um die es da hauptsächlich geht, eine der spannendsten, wenn nicht die spannendste Gegend in Berlin überhaupt.
Ich mag die immer noch. Die Theater sind in der Nähe. Das ist eine sehr dicht bebaute Gegend, was in Berlin auch nicht überall so ist.
Nicht? Was nicht ganz so super ist mittlerweile, aber ja.
Ja. Ja, aber es ist so urban eben, ne? Und das war es selbst zu DDR-Zeiten ja schon auf eine gewisse Weise. Und damit sind wir jetzt schon bei deiner Kindheit. Du bist bildender Künstler. Die wunderschönen Stadtansichten in diesem Buch. Und ich habe mit dir das Spiel schon gespielt. Ja. Ich erkenne das auch zum Teil. Das war da, das war da. Da wohnt meine Mutti, da hat meine Oma gewohnt. Sind aber gleichzeitig so ein bisschen abstrahiert. Also es ist jetzt nicht hyperrealistisch, aber trotzdem zu erkennen.
Ja, das Wichtige bei meinen Sachen ist, dass, also mir geht's um die Architektur. Ich stelle da keine Leute rein, keine Autoswerbung, was auch immer. Weil wenn da was davor steht, wird die Architektur zum Hintergrund und mir geht's darum. Deswegen sind die so reduziert.
Absolut. Erinnere mich übrigens an einen ganz großen, immer noch lebenden Architekturmaler, Konrad Knebel. Der ist fast 90 jetzt. Großartiger Mann. Und der hat genau dasselbe gesagt. Menschen sind zufällig. Ich will die Bilder zeigen. Und zwar so diese Häuser, wie sie sind und wie sie auch die Zeiten überlebt haben. Und das ist in deinem Buch ein ganz schöner, wichtiger Aspekt, finde ich, dass du einen ganz genauen Blick hast für Gebautes. Woher kommt das? Sowas muss ja irgendwann mal erstehen, dass man merkt, Häuser erzählen mir was.
Naja, also ich bin ja jetzt auch schon so ein mittelmäßig alter Sack. Also ich bin 50 und da ist ja ein bisschen was passiert. Insofern, da ist auch ein bisschen in Berlin was, eine ganze Menge passiert. Gerade jetzt so nach der Wendezeit ist ja viel verbaut worden, sage ich mal. Das ist jetzt mal wertfrei einigermaßen. Und da will ja vieles festgehalten werden. Und ich bin jetzt nicht so ein Nostalgiker, aber es gibt so Momente, die fand ich zumindest gestalterisch deutlich schöner, als sie jetzt vielleicht sind. Und die haben dann verdient, wie ich finde, kurz mal festgehalten werden zu werden, ob das jetzt irgendwie mittlerweile in Schriftform, aber hauptsächlich eben gezeichnet sind.
Also sind Zeichnungen, die du dann noch irgendwie kolorierst, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern das sind ja dann
die
so
sind
mehr
sehr erdtonig.
Mhm. Ja. Mhm. Aber es sind alles Zeichnungen, also alles mit der Hand gemacht. Diese Gegend ist insofern, da gebe ich dir recht, so verbaut, weil da diese ganzen Kästen so, so stehen, die alle völlig identisch aussehen. Ja. Ne? So komischen Glas-Betonkästen. Was war überhaupt für dich der Anlass zu sagen, ich erzähle jetzt euch mal, wie es so war in meinem Leben? Das schon nur ein bisschen anders ist, als dass du das normalen, sag ich mal, FDJler und jungen Pioniers. Das ist schon ein sehr spezielles Leben, auch als Katholik. Bist du
ursprünglich mal, ja. Da
hat nicht
viel mit zu tun, aber ja.
Spielt schon eine Rolle, glaube ich, in dieser Familie, dass du im Jugendwein nicht machst zum Beispiel. Genau. Also, aber was war jetzt der Grund für dich zu sagen, ich erzähl's euch mal?
Der Grund war ein ganz persönlicher, da mussten ein paar Sachen raus. Also das hat so therapeutische Züge auch, ne? Also ich mache mich da ganz schön nackig in dem Buch. Und da mussten Dinge einfach runtergeschrieben werden und das ging ziemlich fluffig auf einmal. Ich habe das im Lockdown 21/22 geschrieben, also genauso um Weihnachten rum. Und in 6 Wochen waren 19 Kapitel fertig. Also das ist so weggeflufft. Und das ist dann jetzt nicht einfach nur so, ich zeig das mal meinen Freunden, sondern ich dachte, okay, ohne mich jetzt zu wichtig zu nehmen, könnte das vielleicht ein paar Leute interessieren. Und ja.
Du sagst, es schrieb sich fluffig, es liest sich auch so. Also ich habe es wirklich gerne in einem Ritt so durchgelesen und habe gar nicht mehr aufgehört, weil ich zum Beispiel schon manche Aspekte ganz wichtig finde, wenn ich mal einen nur rausnehme, könnte ich mir alles reden. Aber du beschreibst schon sehr, sehr hart diese repressive Schule in der DDR. Und das wird gern auch mal vergessen. Wir reden immer über Stasi und Partei und sonst was. Aber das ist natürlich individuell der einzelne Lehrer war. Und gerade an dieser Schule, an der du zunächst warst, nämlich Brecht, ausgerechnet oder Brecht, war die benannt. Das ist schon wichtig, daran mal zu erinnern, dass es der Einzelne ja auch war, der ihm das Leben schwer machen konnte.
Absolut. Also ich meine, die haben mir halt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die haben mir halt verbaut, studieren zu dürfen, indem sie mir verbaut haben, Abitur machen zu dürfen im Osten. Und das heißt natürlich, dass du dann die Schublade aufmachst, in der du dich dann bewegen darfst und da darfst du halt nicht raus. Also da war dann die Mauer nicht so wichtig, sondern das eigentlich das persönliche Vorankommen.
Du hast dann Beruf gelernt, was wiederum, also die Schilderungen sind sehr schön und das war irgendwie schräg, aber es war vielleicht für deinen späteren Beruf, dann bist du auch Designer, dann auch nicht so schlecht, dass du mit Holz gearbeitet hast, vielleicht dann, wie es manchmal ist, so eine Umwege können vielleicht doch helfen. Hast dann doch Abitur gemacht, nach der Wende erst, aber so einen beruflichen Weg auch zu haben, also so eine Grundlage zu haben.
Ist super, na klar. Also ich habe halt irgendwie geguckt, dass ich so möglichst in die Richtung komme, was irgendwie so ein bisschen mit Kunst und Design und Klimbim zu tun haben kann. Das sollte Schneider werden, aber das ging gar nicht mit der Bezahlung. Und dann dachte ich mir, okay, aus dem Tischler kannst du vielleicht ein Restaurator werden. Und das habe ich dann halt eben gemacht. Und also Tischler hieß ja damals ein bisschen anders. Und
Facharbeiter für was?
Holztechnik mit Spezialisierung Stuhl- und Gestellbau.
Okay.
Möbeltischler, ne? Und und dann fiel ja die Mauer glücklicherweise und dann noch fertig gemacht und dann ab aufs Abitur zurück. Also weiter. Ja.
Aber das finde ich so, ist ein Muster, was sich durchzieht bei dir. Dass große Schwierigkeiten, von denen du auch sprichst, auch familiäre Schwierigkeiten, dann immer dazu führen, dass du so eine Energie entwickelst, wenn ich es richtig sehe, und dann doch zu überlegen, wie kann man es irgendwie lösen? Also zu sagen, du warst dann der Älteste in der Klasse, in der Abiturstufe, zwei Jahre drüber. Ne?
In der Schule,
in der Schule, genau. Also das war schon irgendwie auch eine Entscheidung, zu sagen, ich mache sowas. Woher kommt das
denn? Ja gut, aber ich meine, hatte ich eine Wahl. Also ich wollte halt Abi machen. Ich wollte halt zumindest die Möglichkeit haben, studieren zu können, was ich ja dann auch gemacht habe. Ich wollte mir nicht wieder was verbauen lassen. Und dann war mir das, egal ist das falsche Wort, aber ich hatte ja keine Wahl. Und ich wollte es nicht auf dem zweiten Bildungsweg machen. Ich war gerade noch jung genug, um auf einem normalen Gymnasium zu sein. Und dann war das halt eben so.
Ja, und das gehört zu den vielen Stationen, von denen du dieses Buch erzählst. Wir werden noch weiterreden. Wir haben noch gar nicht gesprochen über das Skateboard. Das habe ich mir aufgehoben. Werden wir gleich alles besprechen. Für immer ist morgen vorbei ist das Erinnerungsbuch von Christian Rothenhagen. Dieses Buch, also gerade erschienen. Morgen wird es vorgestellt im Brechthaus. Wir haben jetzt schon einiges beredet über deine Umwelt dort, also über deine Erfahrung mit Architektur. Aber es gibt ja eine sehr schöne Stelle im Buch, wo du sagst, ich finde es immer besonders schön, wenn Architektur umgewidmet wird. Also zum Beispiel so Rampen. Oder wenn man so schaut, das hat ja ein bestimmten Grund, weil du in deiner Seele immer noch Skateboardfahrer bist.
Dann stehe ich noch drauf.
Ne? Also da bist du, manchmal machst du es auch noch, aber das war natürlich ein ganz wichtiges Element in deiner Jugend. Zu kaufen gab es das ja nicht einfach so. Du hast es dann zusammengebastelt. Wie kamst du dazu überhaupt, dass das so eine Leidenschaft wurde dann?
Das war ganz klassisch. Also ich glaube, aus meiner Generation ist das vielen Leuten so passiert. Irgendwann lief Skateboardfieber, hieß der Film, glaube ich, keine Ahnung. Und gab nichts, hast recht. Natürlich gab es den Gamina Speeder, den hat aber auch... Der war für einen Arsch, um es mal so zu sagen, Entschuldigung. Und bei mir waren es dann zwei halbe Rollschuhe und ein ungehobeltes Brett und dann mal gucken, was passiert. Und das war ziemlich wackelig. Und ich habe dann über einen Zufall, über einen Freund, ein altes tschechisches Skateboard bekommen. Und das war dann mein Tor in eine andere Welt. Das war irgendwie 84, oh Gott. Ja, Hilfe, Hilfe.
Vielleicht kennen Sie den Film This Ain't California, auch eine Mockumentary übrigens. Wir hatten ja schon einen jetzt hier. Sehr gut gemachter Film über die Skateboard-Szene in der DDR, die es ja im Prinzip dann doch gab, wenn man so will. Also die Szene als solche war ja nicht erfunden und da bist du dort drin in dem Film.
Ja, also der Film ist ja nur filmisch zusammengedampft auf drei Freunde halt eben, die Geschichten von uns allen erzählen. Es sind so 15, 20 Leute, deren Geschichten in diesem Film sozusagen zu einem Film vermanscht werden, in a good way. Also ich habe immer noch Pipi in den Augen, wenn ich den ab und an sehe, und weil da sind auch viele Episoden aus meinem Leben mit drin, ja klar.
Also viele Sachen stimmen, aber vieles stimmt auch wiederum nicht. Also
es stimmt sehr viel. Es ist nur zu einem Film zusammengebaut worden.
Verschiedene Geschichten sozusagen auch zusammengefasst worden. Aber manche Zeitzeugen spielen auch wirklich. Ein paar gibt's. Dieser Stasi-Mann, immer fand ich, der macht das auch nicht so gut.
Ja, da sind einige Schauspieler dabei.
Da merkt man es dann auch. Aber was war das für ein Lebensgefühl? Was hat es dir gegeben? Also eben nicht Rollschuh zu fahren oder Schlitt zu laufen, sondern eben.
Ja, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Irgendwie, das war so eine Attraktion. Es gab ja immer, ich bin zweite Generation Skateboardfahrer im Osten. Mhm. Es gab vor mir schon ein paar Leute und die sind auf dem Alex rumgefahren, auf dem Platz neben dem Roten Rathaus. Ich habe die immer gesehen und habe da immer so hingeschielt und dachte so, wow, wie geil, ich will auch. Mhm. Und ich hatte aber kein anständiges Board und irgendwann habe ich dann mal eins gekriegt irgendwie. Und dann habe ich mich getraut. Und das war irgendwie, keine Ahnung, das war eben nicht so Vereinssport, Trainer, Knickknack, so ein Kram, sondern Leute, die ihr Ding gemacht haben, die irgendwie auch anders waren. Wir waren irgendwie von draußen betrachtet komisch anders, aber wir waren anders. Egal. Und dann war ich auf einmal Teil von dem Ganzen und das war eine neue Welt. Und das war total super. Also, keine Ahnung, Skateboardfahren ist eine eigene Geschichte, aber so die Crew, das war halt eben auch nochmal was Besonderes.
Und ich würde jetzt mal ein bisschen pathetisch sagen, auch wie du es beschreibst im Buch, hat es schon auch was von einem Gefühl von Freiheit. Und das ist ja auch so ein Thema, was im Buch immer wieder auftaucht. Also wir haben jetzt nicht umsonst den wunderbaren David Bowie gespielt, den du sehr mochtest und als Posterboy war er da immer noch magst, den du ja auch gesehen hast irgendwie. Ja. Ne? Also wenn auch so schemenhaft auf der anderen Seite der Mauer.
Ja, von einem Ostberliner Flachdach zu Pfingsten 87 haben unter anderem David Bowie und Judith Mix und Genesis und wer nicht auch vom Reichstag gespielt und wir sind auf dem Dach drauf und haben mit einem kleinen Opernglas dann irgendwie geguckt, dass wir was sehen und da standen ja die ganzen jetzigen Regierungsgebäude noch nicht dazwischen, insofern ging es einigermaßen. Das war sehr, sehr spannend und sehr besonders.
David Bowie hast du da erlebt. Bowie. Wenn der das gewusst hätte, dass die Leute im Osten auf den Dächern standen und ihn bewundert haben. Es ist das eine, also dieses Grundthema der Freiheit, was sich dann natürlich auch anders ausleben lässt in dem Augenblick, als die Mauer fällt. Auch das beschreibst du ja dann. Und dann kommt neben deiner großen Liebe zu Berlin. Und das muss ich auch nochmal sagen. Es ist wirklich ein Buch über Berlin und eine Liebeserklärung an die Stadt. Nach wie vor?
Unbedingt.
Wo sich alles so verändert
Schönste
hat?
Schönste Stadt der Welt.
Das hören wir sehr, sehr gerne. Meine Lieben, oder nicht? Ja, also ihren ja doch, finde ich schon. Finde ich gut. Man braucht manchmal eine sehr starke Liebe, um das so zu sehen.
Ja.
Nicht? Also, es ist schon eine Herausforderung. Die andere große Liebe ist?
San Francisco.
Wie kam das?
Meine Mutter hat mir nach dem Abi einen großen Traum erfüllt und mir einen Flug nach San Francisco, beziehungsweise nach Kalifornien geschenkt damals. San Francisco ist die Mutter des Street Skateboarding und deswegen wollte ich dahin. Und habe mich in die Stadt verliebt damals, 94 war das, als ich das erste Mal da war, anfänglich mit Skateboard fahren und später bin ich dann so oft ich konnte immer hin und habe Freunde da, habe da sehr viel ausgestellt. Ich war sicher 25, 26, 30 Mal da mittlerweile, glaube ich. Ich versuche einen Monat im Jahr da zu sein und habe mittlerweile einen großen Freundeskreis da ausgestellt, habe da Wände gemalt, wie auch immer. Ich nenne es so ganz kitschig Home Away from Home. Das klingt doof, aber die Stadt hat das schönste Licht der Welt und der Pazifik ist großartig, gar keine Frage. Und da ist ganz viel Kitsch mit drin, aber es ist eine wundervolle Stadt. Ich bin froh, dass ich dahin kann, aber ich bin auch froh, dass ich da nicht leben muss.
Ja. Was man auch sowieso nicht kann, weil es viel zu teuer ist.
Also mit meinem Leben sowieso nicht, aber ja.
Also außerdem
müsste ich ja dann aus Berlin weg, was ich nicht will.
Was du nicht willst, genau. Also deine Bilder, die im Buch sind ausschließlich eben Ost-Berlin und ich muss nochmal sagen, ich mag die sehr, die sind so präzise und gleichzeitig poetisch. San Francisco, malst du da auch? Oder?
San Francisco ist ein Bild.
Ist ein
Bild. Da ist ein
das habe ich nicht gemerkt.
Plakat drin, ein Guck Ausstellungsplakat.
Doch, ja. Hier. Ja. Aber ist das Foto oder?
Das hier. Da.
Das,
auf Seite 125.
Ach, und da hätte ich gedacht, das ist auch mit. Aber jetzt
das ist San Francisco, das ist in der Sunset.
Stimmt, jetzt, wo du sagst.
Da passiert ein bisschen mehr in der Luft, so kabeltechnisch und so.
Das stimmt. Ja. Aber du malst jetzt nicht auf Leinwänden nach wie vor nicht? Oder ist?
Ich mag keine Leinwände. Hm? Ich mag altes Material. Also ob das altes Papier ist oder Pappe oder Karton oder MDF, Holz, bla, blub. Was da rumliegt, auch ganz gerne. Das darf ein bisschen altern vorher schon.
Und dann kommen alte Gebäude rauf und dann gibt es eine Korrespondenz der Altersgruppen. Letzte Frage noch. Du hast selber schon gesagt, dass du sowas empfindest schon, dass du weißt, du hast dich da sehr geöffnet. Also die Geschichten über deinen Vater zum Beispiel sind sehr bitter auch, finde ich. Das sind sehr persönliche Sachen, die du erzählst, die einen sehr berühren, wo du natürlich auch dann jetzt weißt, du trittst damit vor die Öffentlichkeit. Hier schon mal so als Test. Morgen dann Brechthaus, werden es noch ein paar mehr sein. Was erwartest du da? Was erhoffst du dir vielleicht auch?
Ich habe keine Erwartungen. Ich erhoffe mir nur, dass sich die Leute, die das lesen, sich die Zeit nehmen, 2-3 Minuten drüber nachzudenken vielleicht. weil es wirklich verdammt persönlich ist an manchen Stellen. Ich habe das, bevor ich das rausgegeben habe, meiner Mutter zu lesen gegeben, weil alles, was meinen Vater betrifft, betrifft natürlich auch irgendwie meine Mutter. Und nackig machen ist eine Sache, aber man, ne, also ich will jetzt hier nicht irgendwie und so, ne? Keine Ahnung. Ich werde, glaube ich, wahnsinnig nervös sein morgen, weil sehr viele persönliche Freunde von mir da sein werden und Menschen, die ich vielleicht auch 20 Jahre nicht gesehen habe und die jetzt da auftauchen. Und da habe ich dann sicherlich den einen oder anderen Kloß im Hals, der sei mir bitte jetzt schon mal verziehen.
Aber das Gute ist, Petra Gute wiederum sitzt neben dir, also ja, die wird dich da auffangen, ja, und sicher diesen Abend führen. Grüße ganz lieb von uns. Mach's. Morgen natürlich eine tolle Buchpremiere wünschen wir dir um 20 Uhr im Brechthaus. Ihr könnt natürlich da auch hingehen, denn das Buch haben wir ja jetzt hier nicht irgendwas draus vorgelesen, ganz bewusst nicht, damit ihr morgen Lust habt, viel, viel mehr noch zu hören und einzusteigen in die Welt von Christian. Es ist gleichzeitig aber neben allem Persönlichen, auch das müssen wir nochmal betonen, auch eine sehr eigene, sehr persönliche Perspektive, ein Blick auf die DDR, auf die Vergangenheit in diesem verschwundenen Land. Und ich finde, so eine Geschichten müssen unbedingt erzählt werden, möglichst ganz, ganz viele, weil irgendwie setzt sich dann auch ein Bild zusammen. Mosaik eben dieses verschwundenen Landes. Christian Rothenhang, bei Quintus ist dieses sehr schön gestaltete Buch erschienen. Für immer ist morgen vorbei. Vielen Dank dir und alles Gute für morgen.
Ich habe zu danken.